Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr kennt das schon, hier treten jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland auf und ordnen für euch dann die wichtigsten Finanzierungsrunden, Exits oder andere Ereignisse ein, die man kennen sollte, die man verstehen sollte. Das Ganze eben immer mit einem Expertenblick. Und so auch heute bei uns zu Gast ist heute Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures. Und er hat drei coole Themen mitgebracht, muss ich sagen. Einmal reden wir über das ganze Remote-Work-Segment und vor allem auch, wie hat es sich verändert, was sind da die Chancen mit Blick nach vorne. Dann sprechen wir über eine Akquisition, bei der ein Unicorn aus Europa, ein tradiertes Unternehmen, das 50 Jahre alt ist oder über 50 Jahre alt ist, übernommen hat. Was es damit auf sich hat, kommt auch gleich. Und dann sprechen wir über, ich würde fast sagen, meinen Lieblingsmarkt oder einen meiner Lieblingsmärkte. Ja, aber zu all den drei Themen und was es damit auf sich hat, das kommt jetzt gleich von Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, wie immer, ich freue mich sehr. Stefan Jacquemot ist hier von TS Ventures. Hallo Stefan.
Hallo Jan, danke, dass ich hier sein darf.
Total cool, dass wir wieder sprechen und du hast mega coole Themen mitgebracht, finde ich. Muss ich schon sagen, das ist so mein Home-Turf fast, aber dazu kommen wir gleich dann. Ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
Ja, sehr gerne. Also TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir investieren auf der Pre-Seed, Seed und Series A-Stufe zwischen 200.000 und 700.000 Euro in Startups. Vor allem SaaS-Themen. Wir haben auch viel Impact-Themen gemacht. Die machen wir jetzt aber nicht mehr über TS Ventures. Da gründet der Tim ja gerade den World Fund mit seinen Partnern. Und deswegen fokussieren wir uns mit TS Ventures jetzt viel mehr auf SaaS-Themen. Haben da ungefähr zurzeit 30 Beteiligungen in Deutschland, in Europa und in den USA. Und sind natürlich immer wieder, wie alle Angel-Investoren, alle frühphasigen Investoren, immer auf der Suche nach guten Teams, guten Themen, können sich also immer sehr gerne an uns wenden dann.
Wir haben letztes Mal über eins eurer Themen ja auch gesprochen, Surf war das, ne? Habe ich ja auch gesagt, bin ich ein großer Fan davon, ein tolles Thema. Und das ist fast schon ein bisschen die Brücke vielleicht auch zum ersten Thema, das du mitgebracht hast, nämlich vielleicht ist die Brücke so das Thema Plattformabhängigkeiten, ne?
Genau, also was ist die erste Nachricht? Die erste Nachricht ist, Mozilla kauft die Firma Pulse. Mozilla kennen alle, glaube ich, durch den Firefox-Browser. Die haben auch noch 1-2 andere Produkte, Pocket, auch eine VPN-Lösung. Aber die meisten werden es sicherlich kennen über den Firefox-Browser. Und die Nachricht ist gar nicht so spektakulär im originellen Sinne, aber ich will gleich erklären, warum ich sie trotzdem ausgewählt habe. Also was sind erstmal die Faktenlage? Die Firma Pulse ist ein im Menlo Park ansässiges Startup, was 2019 gegründet worden ist. Und es handelt sich hierbei um eigentlich ein Acquihire. Also die Verkaufssumme ist nicht bekannt. Was heißt Acquihire? Das heißt, ein Corporate, ein etabliertes Unternehmen kauft ein Startup nicht originär jetzt vielleicht wegen der Technologie oder wegen der Kunden oder Kundenzugänge, sondern vor allem wegen des Management-Teams, dass man also sagt, das sind so tolle Leute, die hätte ich gerne bei mir in der Firma. Und dann ist so ein Kaufpreis in der Regel auch nicht sonderlich hoch und man spricht dann manchmal auch gesichtswahrend von dem Begriff Acquihire. Aber warum ich das spannend finde, wie gesagt, erzähle ich dann gleich. Was macht das Tool? Pulse war als Tool darauf angelegt oder ist als Tool darauf angelegt, dass ich eine Verbindung zwischen meinem Kalender und Slack herstellen kann. Das große Thema ist also hier Remote Teams, Remote Arbeiten. Und wie schaffe ich es in diese Remote Settings sage ich mal, Elemente der realen Welt zu integrieren. Also wenn ich jetzt im normalen Büro sitze und sage, ich muss jetzt zum Zahnarzt gehen, dann weiß das jeder im Büro, weil ich es sage, aber über die digitale Welt ist das vielleicht nicht immer ersichtlich. Und da gab es eine Lösung von Pulse, die dann zum Beispiel in meinem Slack-Status so ein Zahnsymbol gezeigt hat und mich die automatisch auf Offline gestellt hat, in Verbindung zu meinem Kalender. Oder wenn ich in meinem Kalender irgendwie Meeting habe oder ich habe andere Elemente in meinem Kalender gespeichert, dann gab es das entsprechende Symbol dafür auf Slack. Das klingt jetzt erstmal irgendwie kleinteilig und warum gibt es da so eine Lösung? Um da vielleicht mal eine kleine Perspektive reinzugeben. Bei TS Ventures hatten wir uns mal ein Team aus Australien angeguckt. Nur zwei Jungs, die als einziges Tool entwickelt hatten, eine Integration auch in Slack. Slack ist da sehr offen und man kann da sehr gut mit arbeiten. Also die einzige Integration, die sich überlegt hatten, war, wenn zwei oder mehr Menschen einen Termin miteinander machen wollten, der aber in einem Büro stattfinden sollte, also offline, dann hat diese Lösung dabei geholfen, einen Termin zu finden, an dem beide oder alle drei Menschen oder wie viel auch immer zur gleichen Zeit offline im Büro waren. Klingt erstmal total trivial, aber wer das schon mal versucht hat, in so Hybrid-Settings Termine auszumachen, wenn alle da sein sollen, das ist schon mal eine Herausforderung. Und die haben zu dem Zeitpunkt über 20.000 Euro Umsatz im Monat gemacht und waren zwei Jungs nur mit dieser Lösung, wo ich gedacht habe, das kann es eigentlich gar nicht sein. Am Ende haben wir es leider nicht gemacht. Der klassische Investor sagt ja immer, is it a feature, is it a product or is it a company? Genau, wir sind nicht zu der Erkenntnis gekommen damals, dass es ein Produkt war, aber waren halt doch überrascht davon, wie viel Umsatz sie machen können. Und Pulse fühlt sich jetzt so ähnlich an, dass man sagt, mein Gott, also eine Integration in meinen Kalender und dann Slack, das kann es ja eigentlich gar nicht sein. Naja, also am Ende ist es das auch nicht. Die Firma ist, wie gesagt, über ein Acquihire gekauft worden. Aber es gibt viele solcher Tools, die versucht haben, zum Beispiel auch Wetterdaten oder welche Uhrzeit gerade an meinem Standort ist, in Slack zu integrieren, um diese Interaktion zwischen Menschen digital irgendwie persönlicher zu machen. Und das war in den Jahren 2020, 2021 ein Riesenthema. Da sind dann auch ganz komplexe Lösungen entstanden, wie jetzt zum Beispiel Cozy könnte man kennen, ist Picos Capital investiert. Große Wettbewerber aus den USA ist Gather aus Kalifornien oder Teamflow, die wirklich auch die virtuelle Büros entwickelt haben, auch wo so ein Blick auf Metaverse eventuell schon zu erkennen war. Also wo man wirklich ein absolut digitales Büro hatte, was Schreibtische hatte, was Konferenzräume hatte, wo man dann sein Avatar hinziehen konnte und dann hat man ein virtuelles Büro. Man konnte auch virtuell in der Kaffeemaschine stehen. Ja? Und dann, genau, da gab es ein Kaffeemaschinen-Symbol und wie so Sims, wenn man das so kennt, wo man das dann einfach hinziehen konnte. Und das ist nicht trivial finanziert worden. Also Gather zum Beispiel aus den USA hat 76 Millionen Dollar dafür bekommen, bis jetzt schon. Und Teamflow 49 Millionen Dollar. Aber was man jetzt erkennt, ist, dass diese digitalen Workspaces in 2020, 2021 ein Thema waren, aber all diese Firmen in 2022, zumindest laut Crunchbase, keine Finanzierungsrunden mehr abgeschlossen haben. Das heißt, das Thema oder die Hoffnung, die man so ein bisschen mit der Pandemie hatte, dass dann komplett remote Settings erfolgen würden, ich glaube, dass erkennt man jetzt, dass es nicht passieren wird. Also man sieht ja überall Trends, dass Leute wieder ins Büro zurückkommen müssen, dass wieder die Offline-Welt priorisiert wird. Ich glaube, die meisten aus der Tech-Szene verfolgen auch gerade, was bei Twitter passiert, wo Elon Musk alle ins Büro zurück verdonnert hat. Das gab es vor Jahren auch schon bei Yahoo. Und und die Hoffnung, die viele haben, dass man halt komplett remote arbeiten kann, das tritt halt nicht ein. Und wir selber hatten auch mal eine Firma Remi bei uns im Portfolio, die ist an Range verkauft worden. Da war jetzt auch der Exit nicht der allergrößte, aber das war eine Company, die sich eigentlich ganz gut entwickelt hat. Aber auch das war ein Zeichen dafür, dass vielleicht diese Remote-Lösungen nicht mehr so gut funktionieren. Und deswegen ist für mich so diese Nachricht mit Pulse eigentlich auch so ein Zeichen, dass diese Welt, wir werden alle remote arbeiten, nicht funktionieren wird. Und dass das, glaube ich, auch ad infinitum erstmal zumindest auf absehbare Zeit geplatzt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch im Büro ist, wie ihr da arbeitet, aber ich sehe es auch bei mir in den Büros, alle kommen wieder zurück.
Ja, wir haben es ziemlich hybrid, muss ich sagen. Und also ich ich glaube halt, du kannst eine Teamkultur tatsächlich nur so richtig etablieren, wenn du auch dich wirklich persönlich zumindest kennst. Ja, ich bin aber da, ja. Vielleicht bin ich auch zu konservativ noch. Ich gucke mir aber parallel hier auch gerade Gather an, habe ich mir gerade mal aufgemacht. Ist ja extrem witzig, sich das anzuschauen, muss ich sagen. Das hat ja was von Computerspiel, muss man sagen. Ne? Also es hat jetzt, das zieht so ein bisschen von der Grafik her, sag mal, den Ernst eines Büros vielleicht in so eine, ich weiß nicht, Sims-ähnliche oder noch mhm. früher eigentlich von der Computerspiel-Grafik her noch frühere Welt. Ja, ist sehr lustig gemacht, muss ich sagen. Ja,
ja, also es ist tatsächlich sehr lustig. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Dann hat dann als im Browser dann sein Büro auf und man arbeitet an seinem Arbeitsplatz und dann sollte man sein Avatar halt überall hinziehen. Und dann öffnet sich halt so ein Zoom-Link, wenn du so willst. Das war natürlich in deren Plattform integriert, aber dann öffneten sich die Videokameras und man auf einmal sprach man miteinander. Das war schon irgendwie sehr lustig. Fühlt sich auch für mich nicht wirklich nach Büro an.
Nee, und also vor allem, wenn du sagst, 76 Millionen sind da reingeflossen, das sieht halt aus wie so ein netter Gag, ja. Also ob sich das jetzt wirklich etabliert. Also ich will da jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht zu konservativ sein. Man kommt ja immer so quasi aus einer geprägten Welt irgendwie, ne? Und vielleicht nochmal ganz kurz zu Firefox. Ich habe mich total gewundert, oder Mozilla, ne, dass die solche Akquisitionen machen. Ich habe mir mal, einfach weil ich mich dann im Zuge der Vorbereitung gefragt habe, wo stehen die eigentlich gerade, habe ich mir mal so Google Trends angeguckt. Das ist ja desaströs, muss ich sagen. Also wie rückläufig das Interesse an Mozilla und Firefox ist. Ich hätte jetzt so fast die Sorge, dass die gar nicht mehr so lange am Markt bleiben können. Also weil du sagst Acquihire, können wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen, aber das muss auf einem sehr kleinen Niveau passiert sein hier gerade. Ne?
Genau, also Firefox oder Mozilla Foundation ist nicht bekannt dafür, dass sie viel M&A-Tätigkeit haben. Und das hat jetzt in letzter Zeit zugenommen. Und hier bei der Akquisition durch Palz ist auch explizit erwähnt worden, dass die AI und Machine Learning Fähigkeiten des Teams, und wir reden hier über 6 Menschen, die da ihre Rollen jetzt wechseln, also wirklich nicht groß, dass es da wegen den AI- und Machine Learning-Fähigkeiten geschehen ist. Und klar, die Dominanz von Google in dem Bereich ist sicherlich krass und da muss Firefox gucken, wo es da noch bleibt, ganz ehrlich.
Ja, ich habe in Erinnerung sogar, ich habe das jetzt nicht mehr geprüft, aber dass sogar Google Firefox finanziert, dass sie, glaube ich, jedes Jahr irgendwie so ein paar zig Millionen von Google bekommen, so für die Foundation. Vielleicht auch, um letztendlich irgendwie diese Monopolstellung von Google ja. zu kaschieren. Ich weiß es nicht genau, ja. Aber ja. Sag nochmal einen Satz zu Acquihire. Das ist ja wirklich auch spannend. Wie guckt ihr denn da drauf? Weil ich finde, das ist eine Sache, die sieht man eigentlich zu selten. Das könnte ja auch eine Strategie sein von VCs zu sagen, naja, wir wissen jetzt hier Plattformabhängigkeit, das läuft vielleicht in eine tote Ecke irgendwann, aber das Unternehmen andere kaufen, um sich diese Kompetenzen reinzuholen und da sind irgendwie eingespielte Teams, ist ja eigentlich super, oder?
Total. Also in Palz ist ungefähr 4,7 Millionen Dollar geflossen zur Zeitpunkt der Akquisition und das dürfte wohl auch ungefähr der Kaufpreis, wenn überhaupt, gewesen sein. Es sind dann immer Beträge, wo dann die Investoren sehr stark pushen, zu sagen, okay, ihr könnt die Firma kaufen, wir wollen sie auch verkaufen, aber gibt uns zumindest 1x unser Investment zurück. Und diese Acquihires, wie ich schon eingangs sagte, sind manchmal auch so ein paar eine gesichtswahrende Story, also gutes Team, Produkt hat leider nicht gepasst und kaufen wir. Aber passieren nicht so selten, gerade auch im SaaS-Umfeld passiert das gar nicht so selten. Das andere, was halt passiert ist, dass man halt SaaS-Firmen, die zumindest, also die stabile Umsätze haben und auch eine EBIT-Marge erwirtschaften, aber einfach nicht mehr wachsen, das sind andere Firmen, die auch gern gekauft werden, aber nicht zu dem allergrößten Kaufpreis. Und bei Acquihires ist es so, dass wenn das wirkliche Top-Kaliber einer Industrie sind, kann ich jetzt versuchen, über Headhunter an solche Leute ranzukommen. Und manchmal kann man dann wirklich die Rechnung machen, Headhunter-Fee versus Acquihire. Und dann kaufe ich halt die Firma und bezahle nicht den Headhunter. Also es sind leider keine großen Summen, um die es hier geht.
Dann lassen wir zum zweiten Thema gehen. Auch eine Übernahme, ne? Auch sehr spannend, muss man sagen, eigentlich, ne?
Ja, eine ganz andere Art der Übernahme. Und zwar ist hier die Nachricht, dass GoStudent übernimmt das Nachhilfeunternehmen Studienkreis. Und während wir eben über das Thema Remote Work gesprochen haben und das anscheinend jetzt so ein bisschen Pandemie-Verlierer-Thema ist, weil nachhaltig die Firmen nicht remote arbeiten und ihre Arbeitskräfte nicht remote arbeiten lassen, sondern nur hybrid, ist das hier ein Thema, wo ich sage, das ist ein absoluter Pandemie-Gewinner. Es geht also um das Thema Lernen, GoStudent. Vielleicht zur Einordnung, ist gegründet worden 2017 und hat sich, ich sag's mal vorsichtig, bis zum Einsetzen der Pandemie solide, aber jetzt nicht herausragend entwickelt. Ja, Investor ist vor allem Speed Invest aus Wien gewesen in einer sehr frühen Phase. Die Firma sitzt in Bochum. Als Kölner muss ich mal ganz kurz die NRW-Flagge hier schwenken. Und hat bis also zum Pandemie-Gewinn okayisch sich entwickelt. Es geht also um Nachhilfe für Schüler komplett digital, also dass man seinen Nachhilfelehrer über Videochat und Videokonferenzen betreut wird, dass man seine Hausaufgaben online tätigt, Übungen online tätigt. Also es war so eine Lernsuite mit digitalem Workspace, aber halt auch Videokonferenz-Calls mit Nachhilfelehrern. Idee ist natürlich klar, dadurch, dass ich das digital mache, kann ich auf viel mehr Nachhilfelehrer zurückgreifen, bin ich mehr auf meinen Standort angewiesen, gerade wenn ich jetzt nicht in einer der Großstädte lebe. Also die Idee, warum sie entsteht, ist, glaube ich, ganz offensichtlich nachvollziehbar. Aber so richtig durch die Decke gegangen ist sie wohl auch nicht. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn ich sage, dass in 2019 ist ein Convertible von Speed Invest auch nochmal reingegangen in die Firma, was für,
okay.
Genau, was für mich so als außenstehender Investor oder als außenstehender Beobachter immer so ein Zeichen ist, da ist vielleicht eine Finanzierungsrunde geplatzt oder die Firma musste nochmal ihre Runrate verlängern. Also das ist so ein Zeichen, wenn der existierende Investor nochmal ein Convertible gibt, dass die Firma dass noch Conviction ist, die Firma zu unterstützen, aber es vielleicht jetzt nicht so durch die Decke gegangen ist. Und dann ab Q2 2020 überschlagen sich eigentlich die Ereignisse bei GoStudent und es sind eigentlich Finanzierungsrunde nach Finanzierungsrunde. Die Firma ist heute ein Unicorn von der Bewertung her. Letzte Runde ist über 300 Millionen Euro gewesen im Januar diesen Jahres und hat halt tolle große Investoren drin, DN Capital aus London, DT Capital Partners, Deutsche Telekom aus Hamburg und natürlich die üblichen Verdächtigen Softbank, Tencent et al., die da dann jetzt später rein investiert haben. Und ja, diese, sage ich mal, junge Firma, sehr schnell gewachsene Firma, kauft jetzt den 70er Jahre gegründeten Heavyweight Champion im Nachhilfesegment, Studienkreis. Klassisches Offline-Nachhilfeunternehmen. Ja, also man war in einer großen Stadt, man hat Nachhilfeunterricht bekommen wollen. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Lehrern da registriert waren und konnte dann halt Schüler und Nachhilfeunterricht vermitteln in tatsächlich auch physischen Räumen. Also sie hatten dann auch spezielle Räume oder haben auch spezielle Räume, wo man sich dann trifft außerhalb der Schule, außerhalb des privaten Raumes und konnte dort dann Unterricht machen.
Ja, ist das für dich eine Akquisition, die nachvollziehbar ist? Weil ich bei mir rattert es wirklich die ganze Zeit, wo ich mich frage, warum kauft man ein Unternehmen, das 50 Jahre alt ist?
Genau. Und die Hypothese, die ich hier habe, ist, dass Lernen unterschiedlich stattfindet. Es gibt Menschen, die können sehr gut digital lernen. Und wir reden ja über die Zielgruppe der Schüler. Und es gibt Menschen, die können das digital nicht so gut. Also wir haben ja in der Pandemie auch eigentlich Situationen gehabt, wo halt Schüler sehr stark zurückfallen, weil sie sich nicht so gut auf Online-Inhalte und Online-Vermittlung von Inhalten konzentrieren können. Ja, die verlieren die Konzentration, die machen die Aufgaben nicht. Es gibt Menschen, die brauchen einfach viel mehr diesen persönlichen Austausch. Und so wie ich mir das erschließe, ist, dass dann GoStudent eventuell an eine kleine Wachstumsgrenze gestoßen ist. Dass man also merkt, man kann digital nicht mehr viel wachsen, weil der nächste große Chunk an Kunden dann doch eher Offline-Präferenzen hat. Und die kaufe ich mir jetzt dazu. Das heißt, ich hole mir jetzt die Offline-Welt rein und habe dadurch ein breites Angebot für alle Arten von Kunden, kann hybride Lösungen schaffen und da kaufe ich mir das zu. Und Und GoStudent entwickelt sich auch in zwei Richtungen. Also die haben jetzt in letzter Zeit einiges aufgekauft. Und die anderen Arten von Akquisitionen, die sie getätigt haben, waren halt auch alles Richtung AI-Lösungen. Also wie ich halt Lerninhalte digital erstellen lasse, wie ich bessere Übungen mache, wie ich Korrekturen digital abbilde. Also das sind so die beiden Stoßrichtungen. Wie kann ich Content digitaler managen und wie kann ich zielgruppengerecht irgendwie mich auf die Leute zubewegen?
Ich kann das von der grundsätzlichen Denke her verstehen, aber für mich ist eher so dieses Thema Cultural Fit da eher eine Frage. Weißt du, dieses, wir haben ja immer diese Post-Merger-Integration meistens eher andersrum, dass dann eben der Etablierte das Startup kauft. Und du hast ja vorhin schon, sag mal, diese Grundfrage bei VCs genannt, Feature, Product oder Company. Hier ist jetzt quasi, finde ich, dieses Buy or Build. Das hat man ja auch immer als Frage. Ne? Und dann frage ich mich wirklich, warum geht GoStudent nicht hin und sagt, wir investieren jetzt die 1-2 Jahre und bauen da quasi das Schnellboot und nicht wir kaufen den Tanker. Das ist mir echt nicht ganz klar.
Du meinst, dass sie selber in die Offline-Welt gehen und selber anfangen, solche Räume zu kreieren?
Also mit quasi, das schreiben sie ja hier auch in der Pressemeldung oder in irgendwelchen Artikeln, dass sie quasi dann versuchen, Digitalisierung in den Studienkreis reinzubringen. Aber ganz ehrlich, bis das passiert, bis du so ein Ding dann umhebst, das ist ja eine ganz andere Herausforderung, als du normalerweise hast als Gründer von einem Startup, würde ich jetzt denken.
Ne? Total, und ich glaube auch, dass das halt eine enge Entscheidung ist. Ich glaube nicht, dass man da sitzt und sagt, es wird Vertreter beider Richtungen geben. Es wird eine Art von Vertretern geben, die sagen, lass uns das selber aufbauen. Die anderen werden sagen, lass uns das zukaufen. Wenn man natürlich bedenkt, dass die Räume, also dass es hier um physische Räume geht, die man dann anmieten muss, und ich mir dann überlegen muss, okay, jetzt brauche ich so einen City Manager, der das dann für jede Stadt irgendwie aufsetzt, oder ich kaufe das halt zu. Und es ist auch eine Funktion des Kaufpreises. Also wenn ich jetzt natürlich keinen zu hohen Kaufpreis dafür zahle, und das dürfte hier nicht der Fall gewesen sein.
Meinst du, ja?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ein hoher Kaufpreis war. Ich glaube, dass die Rechnung am Ende mathematisch beantwortet wurde, dass man sagt, ich glaube, es ist billiger, das einfach zuzukaufen. Wir haben jetzt auch keine Insights zum Beispiel darüber, wie die Eigentümer da von Studienkreis da stehen, ob sie nicht dann sagen, wir würden jetzt auch gerne mal irgendwie raus aus dieser Firma. Das hast du häufiger bei so klassischen Firmen, wo man dann Eigentümer hat, die dann sagen, jetzt bin ich auch bereit, vom Kaufpreis ein bisschen was noch runterzugehen, um sowas zu tätigen. Und ich glaube nicht umgekehrt, dass Studienkreis auch nur ansatzweise in der Lage gewesen wäre, eine Billion-Dollar-Company, wie es nun mal GoStudent ist, zu kaufen.
Nee, das nicht. Aber die Frage ist ja nach wie vor erstmal, ob die gut zusammenpassen. Ne? Ich habe mir die Altersstruktur der Gründer hier mal oder des Managements angeguckt, die nennt sich Tutor Management Beteiligungs GmbH aus Bochum. Die sind so zwischen Jahrgang 67 und 82. Also alle so, ich sag mal, also irgendwie in einem Alter, wo man auch noch 10 Jahre locker dabei bleiben könnte. Ich habe mir da auch den Konzernabschluss mal angeguckt, der 2020 veröffentlicht wurde, Ende des Jahres. Da sieht es so aus, als wäre zumindest der Umsatz rückläufig. Ja, das ist schon mal ganz spannend. Aber immerhin 2020 war der noch bei 67 Millionen. Und also wenn du sagst, war günstig, ich weiß gar nicht, auf welchem Multiple man sowas als günstig bezeichnen kann dann. Ja.
Fairer Punkt. Die Arten von Umsatz haben sicherlich keine hohen Multiples, wenn ich mir angucke, dass im E-Commerce teilweise Multiples zwischen 0,5 und 2 bezahlt werden, je nachdem, um was es da handelt und welche Kunden ich habe. Spannend wäre natürlich auch das Jahresergebnis zu sehen. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Wenn du jetzt sagen könntest, wie groß der Gewinn gewesen wäre, könnte man da nochmal Ableitungen draus ziehen.
Den habe ich gesehen. Das waren nur ein paar 10.000 Euro, die da ausgewiesen wurden. Das ist aber auch, die haben ein ganz merkwürdiges Firmenkonstrukt. Sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Ja, mit sehr, sehr vielen Holdings, die sich gegenseitig besitzen. Also da möchte ich jetzt gar nicht sagen, was da vielleicht auch sag mal, steuerlich kosmetisch dann irgendwie, das ist ja auch legitim, ne? Irgendwie dann irgendwie, sag mal, richtig positioniert wurde. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht sagen. GoStudent hat natürlich jetzt vielleicht den großen Vorteil, das einfach in Equity zu machen. Und die hatten ja eine super, zumindest bei der letzten Finanzierungsrunde, eine super Bewertung.
Total. Und das wäre jetzt auch, ich will mich jetzt, was Preise angeht, nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber die Obergrenze wird garantiert der Umsatz gewesen sein und die Untergrenze ein gewisses Multiple vom Gewinn. Man weiß auch nie, wie der Deal strukturiert ist, ob es komplett in Cash bezahlt worden ist, ob es an die Holdings des Managements von Studienkreis, wenn es denn noch welche Holdings gibt, ob es da auch vielleicht irgendwelche Shares gibt. Aber wenn die letzte Finanzierungsrunde bei Studienkreis bei über 300 Millionen lag und auch davor schon ähnliche Summen geflossen sind, dann stattest du eine Firma wie GoStudent, Entschuldigung, wenn ich eben Studienkreis gesagt hatte, meine ich natürlich auch GoStudent.
Ja, genau. Mhm.
Genau, also du stattest Firmen wie GoStudent mit solchen Beträgen aus, um entweder selber sehr aggressiv zu wachsen, das ist dann so eine Gorilla-Strategie, oder halt um ganz explizit Zukäufe zu tätigen, die dann auch eventuell geleveraged werden über FK, dass man halt, also sagt man, benutzt Teile des EKs, um dann über FK solche Zukäufe zu tätigen. Also ich glaube, dass die letzte Finanzierungsrunde, da lehne ich mich jetzt auch mal aus dem Fenster, getätigt worden ist mit der klaren Ansage, wachsen wir jetzt organisch, anorganisch und da sicherlich Zukäufe sicherlich eine Überlegung gespielt haben.
Das Einzige, was ich noch gesehen hatte, sie hatten irgendwie seit 1974, als sie begonnen haben, insgesamt 1,3 Millionen Schüler. Wahrscheinlich ist das im Lauf der Zeit, ich weiß es nicht genau, aber man kann sich natürlich vorstellen, das Ganze ist eben als Akquisekanal auch für die GoStudent-Strategie erstmal noch sehr sinnvoll, ne? Weil da einfach ein riesen Fundus an Daten liegt, mit denen du arbeiten kannst. Ne? Das könnte ich mir auch noch gut vorstellen.
Total, wobei das natürlich auch sicherlich sehr auf den deutschsprachigen Raum beschränkt ist. Das muss man dann natürlich gucken, dass dann auch so eine Strategie aufgeht in internationalen Märkten. Also eventuell sehen wir jetzt hier Zukäufe von anderen Firmen, die ähnlich sind wie Studienkreis in anderen Ländern, weil die Firma kann nur funktionieren, wenn es nicht nur auf dem deutschen Markt dann fokussiert ist.
Naja, und das weißt du jetzt besser als ich, Stefan, aber alle Startups müssen ja gerade irgendwie versuchen, profitabel zu werden. Das heißt, vielleicht kauft man sich hier auch sogar, ich weiß nicht, zumindest weniger Verlust ein, ne?
Ja, wenn man jetzt den Gewinn sich anguckt und du sagst, die Umsätze und Gewinn waren irgendwie rückläufig.
Nein, aber im Verhältnis also von dem investierten Euro von GoStudent kann ich mir vorstellen, ist das hier zumindest, weil die ja eben relativ ohne Fremdkapital ohne Investoren ausgekommen sind, möglicherweise zumindest ein in sich geschlossen funktionierendes System, ne?
Total. Und ich kann natürlich durch solche Zukäufe auch meine Customer Acquisition Cost, was du eben schon sagtest, natürlich stark reduzieren. Wenn ich jetzt sagen kann, ich habe auf einen Schlag die ganzen Studierenden und auch, was man auch nicht unterschätzen darf, die Customer Acquisition Cost natürlich auch für die Lehrenden, dass man dann die Lehrer auch noch dazu holt. Und der Brand sicherlich, also jeder kennt Studienkreis, als der Schüler hat, dass man da sicherlich darüber ein paar positive Effekte in der P&L erzeugen kann. Wenn ich jetzt viele Schüler, viele Lehrer haben kann und auch schon die Räume an den Orten vor Ort und ich es schaffen kann, den Umsatz pro Standort zu erhöhen, dann kann das schon so auf die Art und Weise Sinn machen.
Wir versuchen den Felix Oswald nochmal in den Podcast zu bekommen. Der war ja schon oft hier zu Gast, also der GoStudent-Gründer oder einer der GoStudent-Gründer. Immer ein spannender Gesprächspartner. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt hier offen drüber sprechen kann. Die sind ja zuletzt auch aufgefallen durch Massenentlassungen bei sich, haben glaube ich 200 Leute oder so entlassen. Ist also eine spannende Phase, glaube ich, durch die auch gerade laufen. Das geht bei denen alles so, hat man so das Gefühl, in Hypergeschwindigkeit, ne?
Ja, also die letzten zwei Jahre waren halt krass. Wie gesagt, also bis Ende 2019 überschaubar und dann auf einmal in der Pandemie absolut gegangen. Vielleicht, das sind spannende News eigentlich, sind sie vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen. Vielleicht sind sie auch ein bisschen zu schnell gewachsen und auch hier pendelt sich das ja wieder ein bisschen ein, seitdem die Schulen wieder auf sind. Also wäre tatsächlich mal eine sehr spannende Podcast-Folge zu hören, was da eventuell an Insights geteilt werden kann.
Also ich sage einfach mal jetzt pauschal, bei uns sind alle Podcast-Folgen spannend, aber die wäre dann vielleicht ganz besser. Ja, nee, oder apropos Podcast, dann lass uns mal kurz mit Blick auf die Uhr noch das letzte Thema abhandeln. Das ist ja, habe ich ja vorhin gesagt, ein Leidenschaftsthema von mir, logischerweise, weil wir hören gerade Podcasts und da geht es um Podcast. Ist aber auch eine kleine Runde Fairness halber, ne?
Genau. Was ist hier die News? Und vielleicht auch nur zur Ergänzung, tatsächlich sind natürlich alle deine Folgen sehr spannend und höre sie auch sehr gerne. Und deswegen ist jetzt die nächste News auch ganz interessant, um die Reichweite von deinem Podcast noch weiter zu erhöhen. Und zwar ist hier die News, dass Capnamic und Seed & Speed, wo also unter anderem Maschmeyer dahinter steht, haben eine kleines Ticket gemacht, in Summe 1,2 Millionen in das Startup Voxelize aus Berlin. Und das Thema kann hier überschrieben werden mit Podcast Visibility Optimization. Also es geht im Prinzip darum, SEO-SEM, wenn du so willst, für Podcasts aufzubauen. Also wie können Podcasts eine höhere Reichweite erreichen und wie können Podcasts die richtigen Zuhörer treffen? Und die Firma ist 2020 gegründet, also auch schon 2 Jahre alt. Und jetzt nach 2 Jahren eine 1,2 Millionen Runde ist sicherlich gut, aber jetzt auch nicht, wo man sagen würde, das ist hier durch die Decke gegangen. Aber das Thema Podcast ist natürlich die Zukunft, wie du ja weißt. Und eigentlich würde ich jetzt gerne den Spieß umdrehen und dich fragen, wie du das siehst und was du glaubst, welches Problem diese Firma sehr gut löst.
Also wir machen das ja jetzt hier seit ein bisschen mehr als 2 Jahren, ich glaube so 2,5 Jahre. Und das Problem, was die hier adressieren, also man muss, glaube ich, generell sagen, dass der Podcast-Markt eigentlich noch relativ in den Kinderschuhen steckt. Das ist so, wenn man aus der Webwelt kommt, so das Thema Statistik, Dashboards und solche Geschichten, klare Reichweite. Also wir sind jetzt zum Beispiel gerade von dem deutschen Marktführer, wir haben unseren Podcast umgezogen auf einen Hoster nach Amerika, auf den Marktführer dort, weil es in Deutschland zum Beispiel diesen IAB-2-Standard seltener gibt. Das ist quasi der anerkannte Reichweitenstandard für Podcasts. Ich glaube, so die meisten etablierten Podcasts nutzen den auch, aber in Deutschland ist das halt eben noch ein bisschen stiefmütterlich. Also Stichwort klare Zahlen. Weißt, jeder kommuniziert über Zahlen unterschiedlich und es gibt halt eben nicht diesen klaren Standard. Und was die jetzt hier lösen möchten, ist im Prinzip das, was man so aus dem SEO-Bereich kennt, mit so Keyword-Tools und solchen Geschichten, dass man also eben versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Podcast-Anbieter, dem Produzenten, also wie uns, und dann der Zielgruppe, die auf wo auch immer Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so unterwegs ist und dann eigentlich erklären möchte oder versuchen möchte zu sagen, hey, schau mal, da wird eigentlich nach einem Tool, ich sage jetzt einfach mal, Entschuldigung, nicht nach einem Tool, nach einem Keyword, wie zum Beispiel Nachhilfe haben wir gerade gehabt, gesucht, ja, aber du benutzt das gar nicht, um den Podcast, den wir jetzt gerade besprochen haben, zu adressieren, also um zu sagen, hey, da ging es ja eigentlich um Nachhilfe und dann möchten die dir eben helfen, quasi diese Text-Snippets, die man dann hat, diese Shownotes und so weiter oder auch den Titel richtig, sagen wir mal, zielgruppengerechter aufzuarbeiten. Das macht schon großen Sinn, finde ich. Also da ich möchte dem Tool jetzt gar keine Existenzberichtung absprechen. Wir haben uns das auch mal angeschaut. Für uns war das jetzt noch zu früh und wir haben auch so viele Themen gerade, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal diesen Umzug. Aber ich bin sicher, wir werden da nochmal drauf zurückgreifen. Ja.
Spannendes Gründerteam auch, sicherlich mit ISIP Gründer, Marian Zange noch, der dahinter steht. Also ich werde jetzt mal beobachten, das Tool. Ich fand es persönlich auch eine sehr spannende Neuigkeit und zeigt mir auch, dass halt das Thema Podcast, wie du selber sagst, halt erst noch in den Kinderschuhen steckt. Also wir haben uns da irgendwie so dran gewöhnt, aber ich glaube, dass Podcast eine sehr starke Daseinsberechtigung haben wird neben Video. Ich meine, die ganze Welt geht Richtung Video und man soll mehr Videocontent haben. Aber ich glaube, dass dieses asynchrone Hören und Knowledge halt nicht über Lesen oder Video zu erfahren, sondern über Podcast, dass das absolute Zukunft haben wird und starkes Wachstumsthema ist. Von daher ist das, glaube ich, ein gutes Investment in ein Thema, was dem ich sehr starkes Wachstum attestiere. Trotzdem es Video geben wird. Ich glaube, es wird beides parallel existieren und stark wachsen.
Du siehst es ja hier Netflix und Co., ne? Du siehst ja, wie stark sich das Nutzerverhalten geändert hat Richtung asynchronen Konsum. Also ich glaube, das wird im Audiobereich genauso passieren. Ne? Du siehst ja auch, wer hört heute noch Radio von der jüngeren Generation? Jeder ist auf Spotify und so. Also das, finde ich, ist so das typische Nutzerverhalten. Die Frage ist jetzt eben nur, wie groß ist der Markt für solche Tools hinterher? Ne? Muss man sich mal anschauen. Weil du gerade sagst, ISIP, das finde ich nochmal spannend, vielleicht deine Einschätzung dazu. Man guckt ja immer gerne nach Seriengründern. Ne? Aber jetzt ist hier ISIP ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, so ein Drucker-Tool gewesen eigentlich. Ist das für dich dann trotzdem schon gerechtfertigt zu sagen, das ist ein starkes Gründerteam, obwohl die in dem Markt eigentlich anscheinend fremd sind?
Ja, also das ist, das sehe ich eigentlich total häufig, dass Gründer, wenn sie in ihrem Startup erfolgreich waren, das erfolgreich verkaufen oder ein Secondary machen und rausgehen, und dann gründen sie in der Regel ein Startup in einem anderen Bereich, der mit dem ersten Bereich nichts mehr zu tun hat. Und richtig easy geht es um Thema Drucken, Druckerserver, Druckertreiber, all solche Themen. Und aber was du lernst, und das ist es ehrlich gesagt, woran wahnsinnig viele Gründerinnen und Gründer scheitern, ist dieses abstrakt formulierte Entrepreneurial Skillset. Also bin ich ein Unternehmertyp? Weiß ich, wie ich einfach schnell mal ein Produkt entwickle, wie Produktentwicklung überhaupt funktioniert? Es gibt beim Thema Gründen so viele Edge-Knowledge, was man sich erst aufbauen muss, um eine Gründung erfolgreich zu machen. Wie ich rekrutiere, wie ich einen Sales-Prozess aufsetze, wie ich eine Sales-Pipeline manage, woran ich gute Mitarbeiter kenne, wie ich Mitarbeiter incentiviere, wie ich auch mich wieder von Mitarbeitern trenne. Und all das sind so Dinge, die generalistisch ich über jedes Startup legen kann. Und wenn ich es einmal geschafft habe, eine Idee, die ich nur in meinem Kopf habe, mit einem Co-Founder, Co-Founderin zu gründen und dann zu skalieren und das dann zu verkaufen oder erfolgreich zu führen, dann lerne ich so viel, dass dieses Wissen eigentlich völlig unabhängig ist von dem inhaltlichen Thema und ich es auf andere Branchen übertragen kann. Ich glaube, dass, und wir reden ja hier immer noch über Digitalthemen, ich glaube, dass solche Menschen sich natürlich schwer tun würden, jetzt einen klassischen Mittelständler zu kaufen. Wenn man jetzt sagt, hier Maschinenbauer Meier, du hast ja mal hier irgendwie eine Digitalfirma geführt, jetzt machst du Maschinenbauer Meier. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber wenn du in diesem Digitalspektrum bist und du das Tooling und Mechanismen im Digitalbereich verstehst, dass du dann auch andere Sachen machen kannst. Und deswegen, das ist ja so, warum Gründer, Serial Entrepreneurs bei ihren nächsten Startups völlig höhere Bewertungen durchsetzen können auf einer Pre-Seed-Runde, als das jetzt First-Time-Founder irgendwie kennen. Das ist nicht dem geschuldet, dass sie unbedingt diese Domäne kennen, sondern dass sie einfach das Skillset als Unternehmer haben. Guck dir mal vielleicht eines der bekanntesten Beispiele unserer Szene an. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Finn Hensel angucken, der Movinga geführt hat und da auch einen Turnaround hingekriegt hat, der jetzt die Sanity Group macht, wo es ja um ganz anderes Thema geht, wo wir hier im CBD-Bereich sind, und die Bewertung in seiner ersten Finanzierungsrunde war ja deutlich höher als die ein normaler Gründer am Anfang hat. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo halt einfach das Skillset des Gründers so hoch bewertet wird.
Ja, und Finn Hensel, den kenne ich ja nun wirklich ganz gut. Der war vorher ja bei, ich weiß gar nicht, wie sie hießen, also ein Zalando-Klon in Australien, also Fashion, ne, E-Commerce, also nochmal eine andere Ecke. Und das finde ich aber eigentlich fast, glaube ich, wenn, also ich bin nicht derjenige, der Tipps geben kann an Gründerinnen und Gründer, aber Finn Hensel war ja früher bei Epic Ventures. Das war dieser Pro7, ich weiß nicht, oder Seven Ventures Inkubator, Accelerator oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist natürlich für Gründer, für spätere Gründer eigentlich ein super Entree in die Szene, wenn du eigentlich eben bei so einem Comedy-Builder anfängst, weil du halt irgendwie dann zumindest sehr, sehr viele Geschäftsmodelle auf einmal betrachten kannst. Also ich glaube, das kann auch immer noch mal hilfreich sein.
Grundsätzlich empfehle ich Menschen, die sich ernsthafter für interessieren, mal selber Gründerinnen und Gründer zu werden, sich erstmal einem Scale-up anzuschließen, um mal zu sehen, wie das so funktioniert, wie skalierende Prozesse funktionieren, wie Hypergrowth funktioniert, auch das Management zu beobachten, bevor man dann selber ein Startup gründet, weil diese Reise mal mitgemacht zu haben, ein Startup, das Venture Capital finanziert ist, in 12 Monaten Umsätze zu verdoppeln, zu verdreifachen, etwas, was man in der klassischen Industrie oder im Studium gar nicht lernt, das erstmal über einen Company Builder, wie du sagst, über ein Scale-Up zu lernen, bevor man sich seiner eigenen Gründung anschließt, das empfehle ich jedem, der das noch nie vorher gemacht hat.
Total. Und ich habe Movinga zweimal interviewt und habe auch Finn Hensel in seinen Räumlichkeiten besucht und muss sagen, wer da in der Sales-Abteilung war, der hat danach auch keine Lust mehr auf Hypergrowth, glaube ich. Das war so krass. Da saßen wirklich so 40 Leute eingefercht oder 50 in so einem Raum, der, keine Ahnung, so groß war wie mein Badezimmer, so gefühlt. Also das war wirklich extrem krass. Aber das muss man mal gesehen haben. Dann weiß man auch, was auf einen zukommt. Ja.
Total. Und das, glaube ich, ist bei allen. Ich habe damals Lieferhelden das gesehen, wo dann an jedem Büro die Landesflagge hing und alle saßen wie so auf der Hühnerstange aufeinandergereiht.
Ja, genau.
Ich glaube, arbeitsschutzrechtlich darf da keiner genau reingucken. Aber die Leute wollen das ja auch. Also es gibt ja diese Menschen und dafür gibt es ja zum Glück dieses Kind, die genau das wollen. Es ist auch genau richtig und du musst es auch leider so machen. Das ist also, anders kriegst du es nicht hin. Aber das muss man mal gesehen haben. Und dann weiß man, wie es läuft und dann sollte man sein eigenes Startup gründen. Also Klammer auf, es gibt immer Ausnahmetalente, die es beim ersten Mal auch richtig hinkriegen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Die gründen mit 26 ihre erste Company nach dem Studium und machen da direkt erfolgreich. Aber wenn jemand noch so ein bisschen unsicher ist, wäre meine Empfehlung Company Builder oder Scale-Up.
Ja, oder auch viele Praktika, ne? Dann nutze ich mal die Gelegenheit in eigener Sache. Wir suchen immer tolle Praktikanten. Wir kriegen zwar die ganze Zeit tolle Bewerbungen, aber wer ein Praktikum machen möchte, irgendwie in einem Informationsmedium für die Startup-Szene, Sehr gerne mal melden. Und das jetzt nochmal die Brücke zu euch, Stefan. Du hast vorhin gesagt, ihr seid immer auf der Suche nach guten Themen, guten Gründern. Wer darf sich melden bei euch?
Serienunternehmer.
Genau. Die gerne. Vorher schon mal bei einem Scale-Up gearbeitet haben. Ja.
Genau, Serienunternehmer oder das ist also wirklich Joke aside, wie es im Englischen heißt, also ohne Witz. Wir hören uns wahnsinnig gerne an Gründungen von Head-Off-Leuten. Also jemand, der vorher eine Head-Off-Position hatte und sich jetzt selbstständig macht und aus offensichtlichen Gründen in seiner alten Company nicht den nächsten Schritt gehen konnte, weil der nächste Schritt C-Level ist und der oft dann blockiert ist. Aber die dann was erkennen, was sie sagen, das möchten wir jetzt selber machen, da investieren wir wahnsinnig gerne rein. Und Seriengründer selbstverständlich, aber auch natürlich, das soll jetzt nicht ermutigend wirken für junge Menschen oder First-Time-Founder, auch die selbstverständlich. Aber, und das hatten wir im Laufe dieses Gesprächs heute ja auch schon sehr häufig, wir suchen Leute, die eine Geschäftsidee haben, die umsatznäher und vor allem gewinnnäher ist. Also ich glaube, im Moment sind so ein bisschen die Zeiten vorbei, Geschäftsmodelle zu finanzieren, die sehr weit erst am Horizont Umsätze oder gar Gewinne realisieren, sondern wir suchen gerne, wie alle wahrscheinlich im Markt gerade, Geschäftsmodelle, wo ich mit weniger Kapitaleinsatz erkennen kann, dass es in die Gewinnzone führen kann. Und wer da sich jetzt berufen fühlt, kann gerne an stefan@tsventures.io mir eine E-Mail schreiben.
Super, Stefan. Du, da hat mir das großen Spaß gemacht, war echt ein cooler Ritt, war ein bisschen länger jetzt heute, aber ich finde, es hat sich total gelohnt, weil es waren ja wirklich drei mega coole Themen, viel Wissen links und rechts davon noch. Also danke, dass du da warst, hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch, danke, dass ich da sein durfte, Jan, und dir einen guten Start in die Woche.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
So, das war Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures. Hat mir großen Spaß gemacht, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Drei richtig coole Themen. Ich glaube, wir werden an den Themen dranbleiben. Vor allem versuchen wir, Felix Oswald von GoStudent mal wieder herzubekommen und mal über die Hintergründe der Akquisition zu sprechen. Und ich kann euch auch empfehlen, euch Voxelize mal anzugucken. Ist wirklich ein ganz cooles Tool, finde ich. Vor allem, wenn ihr im Podcast-Bereich unterwegs seid. Einfach mal anschauen. Ist, glaube ich, nie verkehrt zu verstehen, wonach Leute suchen und warum sie euch vielleicht nicht finden. Das möchte euch Voxelize erklären und hoffentlich die richtigen Antworten liefern. Und ansonsten, wie immer die Bitte an euch, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür wie immer vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Kommt gut in die Woche und wir hören uns nachher oder morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.